Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knoten im Ohr, der Podcast von der DPSG. Heute haben wir ein richtig cooles Motto oder Thema, würde ich sagen. Nämlich sprechen wir heute über Sommerlager. Und ich habe mir heute zwei ganz besondere GästInnen eingeladen, nämlich Sina und Matti. Genau, ihr hört's, heute ist Anka vom Bufo da. Und genau, wer seid ihr beide denn eigentlich, Sina und Matti? Könnt ihr kurz was zu euch sagen?
Ich bin Sina, ich arbeite im Bundesbüro als Referentin für Kinder- und Jugendarbeit und ich bin aber auch ehrenamtlich aktiv im DIZAN-Verband Aachen.
Ich bin Matti, ich komme aus dem Stamm Funkenflug in Aachen, war da ganz lange Juffi-Leiter und Ruferleiter und bis vor wenigen Wochen DIZAN-Vorsitzender im DIZAN-Verband Aachen.
Und woran ich schon wirklich immer ganz viel Spaß mit den beiden hatten, ist ganz viele Sachen, aber tatsächlich auch über Lager sprechen und über Erlebnisse sprechen. Und genau das tun wir heute. Bevor wir aber gleich genauer einsteigen, wollen wir einmal, um unsere GästInnen noch ein bisschen besser kennenzulernen, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, wer ihr seid, in die Rubrik starten, Fragenfeuer.
Fragenfeuer.
Heute überlegt, es gibt heute gar keine PfadfinderInnen-Fragen, sondern wir wollen euch ja auch vielleicht mal persönlich ein bisschen kennenlernen und deswegen gibt es so Alltagsfragen. Und die erste Frage ist, Zug oder Auto?
Oh, das kann ich ganz klar beantworten, nämlich auf jeden Fall Zug. Ich fahre wirklich, würde ich sagen, sehr viel Zug, sowohl für die Arbeit, aber als auch im Alltag privat. Und ich bin aber letztes Jahr aufs Feld gezogen. Manchmal braucht man da auch ein Auto, aber oft geht es auch, indem man mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof fährt.
Ich bin auch auf jeden Fall bei Zug dabei. Das Beste daran ist, dass man die Schuhe ausziehen kann und auch ab und zu mal dann einfach auf Socken ein bisschen umherwandern kann. Man kann super spielen, man kann richtig gut snacken. Da ist deutlich mehr Platz als im Auto. Genau, und für kurze Strecken darf es auch gerne mit dem Fahrrad kombiniert werden.
Ja, guck mal, da sind wir alle gleich, ne? Wer hätte es gedacht? Ich fahre auch richtig gerne Zug eigentlich und ich finde es super, weil man da tolle Sachen machen kann und nicht die ganze Zeit sich auf die Straße konzentrieren muss. Und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht, dass man immer Notfallpipi gehen kann. Muss ich schon sagen. Also bevor man da mit dem Auto rausfährt, ist schon praktisch im Zug. Manchmal auch nicht so schön, aber manchmal auch ganz okay.
Und man trifft oft spannende Menschen, auf jeden Fall mehr, als wenn man in einem Auto sitzt.
Ja, stimmt. Habe ich heute noch jemanden getroffen. Haben wir uns über meine Flasche unterhalten. Ja, das war ein tolles Gespräch. Meine zweite Frage zielt ein bisschen auf das ab, was du gerade schon gesagt hast, Sina. Du hast es schon vorverraten. Und das ist die Frage, Landkind oder Stadtkind?
Ich bin so ein Mischding, würde ich sagen. Eigentlich bin ich Stadtkind gewesen, aber ich bin so am Rand von der Stadt aufgewachsen und ich hatte 5 Minuten zu Fuß aufs Feld und das war richtig toll. Hab viel in den Wiesen gespielt, war immer schön viel unterwegs. Kenne aber ehrlich gesagt das Leben ohne eine Stadt wirklich in greifbarer Nähe nicht so richtig.
Ich bin auf jeden Fall Landkind. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, der 800 Einwohner hat, umgeben vom Wald. Und dann habe ich in Köln studiert. Köln war mir viel zu groß, auch wenn ich da zwischendurch mal gewohnt habe. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder auf dem Feld wohne und drumherum viel Land ist und nicht so viel Stadt.
Ich bin immer so voll hin und her gerissen, weil ich bin tatsächlich im gleichen Ort groß geworden wie der Matti und hatte immer die Möglichkeit, sowohl in der Stadt zu sein, als auch auf dem Land unterwegs zu sein, beziehungsweise schnell draußen zu sein. Und jetzt in München ist das irgendwie nicht mehr so richtig möglich. Wenn ich da eine Fahrradtour mache, dann dauert es auf jeden Fall 30 Minuten, bis ich draußen bin. Und das ist manchmal ein bisschen schade, aber dafür ist München halt auch richtig geil. Also muss man auch sagen, so vom Stadtleben her. Ich habe noch eine letzte Frage für euch und die finde ich ganz besonders genial, weil ich es bei euch beiden sehr schätze. Und das ist die Frage Sommer- oder Winteroutfit. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr antwortet.
Oh, gute Frage. Was wir lieber tragen oder was meinst du?
Das kannst du jetzt erstmal so beantworten, wie du das möchtest.
Ich bin bei Sommeroutfit, einfach weil ich mich damit im Moment gerade deutlich wohler fühle. Bei den Temperaturen ist das sicherlich nicht verwunderlich. Aber ich mag es sehr gerne, Kappen zu tragen. Tatsächlich deutlich lieber als Mützen, muss ich sagen. Und ich bin auch Mensch von kurzen Hosen. Und wenn die Socken nicht gebraucht werden im Sommer, ist das auch nicht verkehrt.
Ich bin auch eher bei Sommer, aber auf jeden Fall kurze Hose. Und dann gerne kombiniert mit einem Pulli oder was Warmem, weil ich finde, wenn man obenrum was Warmes anzieht, kann man damit ganz viel kompensieren. Und auch wenn es kalt ist, kann man dann auch trotzdem gut eine kurze Hose tragen. Ja. Das ist eher mein Stil.
Es gibt eine Regel, bei der muss ich immer an Sina denken. Und das ist kurze Hose ab wie viel Grad, Sina?
Ab 16 Grad morgens.
Ab 16 Grad morgens kurze Hose. Das finde ich schon ziemlich ambitioniert, weil ich friere mir da auf jeden Fall den Arsch ab. Aber
Pulli ja, anziehen.
Gut. Pulli anziehen.
Für mich gilt da die gleiche Regel wie bei Winterreifen. Von Ostern bis Oktober kann man kurze Hose tragen. Das ist mein Motto.
Auch eine gute Regelung.
Genau. OBSO ist tipptopp.
Guck mal, und weil wir jetzt schon so richtig gute Tipps für den Alltag erhalten haben hier von euch beiden, seid ihr natürlich die perfekten Gäste für heute. Und unsere Folge heute ist ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist es nicht so, dass wir zu dritt ausschließlich sprechen, sondern wir haben gerade einen Stamm, der sich bei uns gemeldet hat und ein paar unterschiedliche Sprachnachrichten zugeschickt hat zu Dingen, die wir gerne von Ihnen wissen wollten. Und die beiden stellen sich gleich auch vor. Und wir stellen den Fragen und kommentieren das dann nachher nochmal und erzählen vielleicht auch ein bisschen aus unserem Nähkästchen und plaudern ein bisschen, aber vor allen Dingen auf Grundlage der Sprachnachrichten des Stammes. Und damit ihr auch wisst, mit wem wir da noch sprechen, dürfen die beiden sich einmal vorstellen. Und das sind Nettie und Martin.
Hallo, ich bin Nettie. Ich gehöre zum DPSG-Stamm Hartefeld und ich bin gerade mit ungefähr 170 Lagerteilnehmenden, Kindern, Jugendlichen und Leitenden am Knifsberg in Dänemark.
Hallo, mein Name ist Martin und ich komme vom Stamm Hartefeld. Und im Moment befinden wir uns im Sommerlager auf dem Knifsberg in Dänemark. Das ist kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze hinter Flensburg.
Ja, die zwei sind also unterwegs. 170 finde ich schon ganz schön viel. Was sagt ihr?
Das ist ordentlich groß. Ich glaube, die größten Sommerlager, die ich mit meinem Stamm erlebt habe, waren bei so 70, 80 Leuten. Größer sind wir nicht geworden, aber Trupplager natürlich mit deutlich weniger Leuten dann.
Mhm. Ich komme auch aus einem kleinen Stamm und ich würde sagen, für mich ist 170 Leute eher so ein Bezirkslager von der Größenordnung.
Ja, gut. Gibt es unterschiedliche Größen, ganz unterschiedliche Stammesgrößen, ne? Aber 170 finde ich schon beeindruckend, muss ich schon auch sagen.
Kann man natürlich auch ganz andere Sachen dann machen mit der Größe an Leuten.
Ist so. Wir haben ja auch gehört, die zwei sind vielleicht auch schon ein bisschen unterwegs. Und darum geht auch unsere erste Frage, weil wie fängt ein Sommerlager natürlich an mit dem Weg dorthin? Und deswegen war uns wichtig zu wissen, mit welchem Verkehrsmittel seid ihr denn eigentlich angereist?
Unsere Kinder und Jugendlichen sind mit ein paar Leitenden mit Reisebussen angereist. Bevor das Lager losgegangen ist, waren aber auch schon einige andere Leitende am Lagerplatz, um vorzubereiten, und die sind größtenteils mit PKWs gefahren.
Also PKW und Bus, auch gut, gute Wahl. Warum glaubt ihr, dass das eine gute Wahl ist?
Also ich glaube, der Vorteil an PKW und Bus ist natürlich, dass man selbst vollkommen flexibel ist in der Musikauswahl. Und ich finde, gute Musik ist für so eine Anfahrt auf ein Sommerlager schon auch mitentscheidend, um die Stimmung von Anfang an ins Positive zu prägen. Und ich habe da auf jeden Fall schon sehr viele Anfahrten mit sehr guter Musik, muss ich sagen.
Ja, das ist natürlich auch, also ganz ehrlicherweise fallen meine Anfahrten ja teilweise auch noch in die Zeiten, wo man selber CDs gebrannt hat. Ne? Und dann sind selber CDs gebrannt worden mit irgendwelchen Playlists. Also ich erinnere mich an das ein oder andere Rover-Lager, wo wir auf jeden Fall schöne CD präpariert hatten. Jetzt muss man sagen, wir sind auch meist mit alten Schrottmöhren gefahren. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen ein Nachteil, ne? Dass man dann irgendwie häufig mit so einem alten Auto unterwegs ist, das vielleicht gar nicht mehr so gut beisammen ist. Aber Musikwahl ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich auch. Ja.
Und man ist natürlich auch vor Ort nochmal deutlich flexibler, wenn der Bus dann jetzt bei euch da geblieben ist und man dann vor Ort Ausflüge direkt mit dem PKW oder dem Bus machen kann. Wenn man irgendwie mit dem Zug zum Beispiel angereist ist, ist es ja manchmal vor Ort nicht ganz so flexibel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde im Bus eigentlich auch immer ganz schön, dass man so eine kompakte Stimmung hat, dass man mitbekommt, wie es den Kindern so geht, relativ nah beieinander und so. Und dass man, ich kenne auch, dass wir irgendwie viel gesungen haben im Bus und viel wahrscheinlich den Busfahrer genervt haben. dann irgendwie, können die Kinder nicht mal leise sein oder so. Aber es waren immer sehr lebendige Anreisen. Und im Zug hatte ich immer das Gefühl, dass man eher Rücksicht nehmen muss auf die Personen, wenngleich ich Zug auch nicht verschmähen würde. Also ich erinnere mich an verdammt gute Preise, zum Beispiel mit Gruppentickets von der Bahn. die unglaublich gut gewesen sind und auch echt guten Bahnreisen. Wir sind sogar mal nach Slowenien gefahren mit der Bahn. Das war ziemlich cool.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, was sowohl beim Zug als auch beim Reisebus ist, Hauptsache man sitzt mit vielen Leuten zusammen, ist richtig cool, dass man auch schon erste Spiele spielen kann. Und ich kann mich zum Beispiel an so manche Werwolf-Runde auch erinnern, die schon direkt auf der Anfahrt ausgepackt wurde. Oder ein großes Kartenspiel mit vielen Leuten. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber Autos, würde ich sagen.
Da kann ich gut anknüpfen. Ich erinnere mich nämlich vor allem auch an Runden im Zug, wo wir über 2 Vierer verstreckt bestimmt mit 18 Leuten saßen und da zum Beispiel Werwolf gespielt haben. Das geht natürlich im Zug deutlich besser als im Bus, wenn man schon auf seinem Platz relativ fest sitzen bleiben muss. Und wir haben mal ein Ranking gemacht, wie dann die beste Schlafposition ist. Das geht natürlich sowohl im Zug als auch im Bus. Wunderbar.
Da würde mich aber jetzt auch schon interessieren, was ihr da rausgefunden habt. Was ist denn die beste Schlafposition?
Ehrlich gesagt, das ist schon so lange her, dass ich mir gar nicht mehr ganz sicher bin, was gewonnen hat. Aber ich glaube, es war sehr wild. Es waren auf jeden Fall sehr wilde Dinge so in der Auswahl. Und es war alles von kopfüber bis quer über den Gang auf jeden Fall dabei.
Schade, das hätte mich wirklich interessiert, weil davon hätte ich ja noch was lernen können auch. Ja.
Mhm. Seid ihr so Nackenhörnchen-Menschen?
Nee, gar nicht.
Nee, Pulli an der Fensterscheibe.
Mhm. Ja. Top. Und dann schön immer mit Nackenschmerzen aufwachen. Top. 1A.
Mega.
Mhm. Genau, wir haben den Stamm außerdem gefragt, was ihr Lieblingsprogrammpunkt ist und was sie so für ein Lagermotto haben.
Bei unserem Lagermotto in diesem Jahr geht es um Wikinger. Wir sind ein reisendes Wikingervolk und werden von unterschiedlichen Göttern der nordischen Mythologie durchs Programm geleitet, bekommen unterschiedliche Aufgaben, um Welten zu bereisen und suchen nach etwas, das der Mistletoe heißt.
Oh, das klingt aber wirklich mystisch.
Für mich gibt es 2 Dinge, die besonders sind am Programm, die ich jedes Jahr im Lager immer echt super schön finde. Und zwar ist es einmal, wenn sich ein paar Leitende finden, die total in diese Welt einfach abtauchen, die sich Kostüme überlegen, die sich Rollen überlegen, die vom Kopf her, wie jetzt gerade bei uns, einfach Wikinger sind oder eben nordische Götter sind. Und das ist echt total witzig, was sie da vorbereitet haben. Und das zieht die Kinder wahnsinnig gut mit. Das macht echt einen Riesenspaß. Eine andere Sache, die ich immer richtig cool finde, ist, dass man es im Lager super gut schafft, zu entschleunigen. Wir haben gestern den ganzen Tag Wissenswertes über Nagetiere uns überlegt und erforscht. Ist jetzt ein Thema, wo ich mich mit meinem Alltag vielleicht nicht den ganzen Tag mit auseinandersetzen kann. Aber wir haben uns gestern mit einer kleinen Gruppe von sehr interessierten Kindern damit beschäftigt, haben Plakate gemalt, haben uns gegenseitig erzählt über die interessantesten Nagetiere. Die Kinder fanden das echt super. Und ich finde es einfach schön, dass man sich hier mit der Aufgabe, die man hat, ob das Haare flechten oder irgendwelche Armbändchen machen oder Linoldruck ist, dass die Kinder und Jugendlichen das super gut schaffen, sich darauf einzulassen und sich darauf stundenlang konzentrieren und sich stundenlang damit Mühe geben können, diese Programmpunkte dann mitzumachen. Und das finde ich, ist immer besonders, weil ich glaube, dass wir das außerhalb von unserem Lageralltag nicht so gut schaffen, wenn die halt Schule und Kindergarten haben, den ganzen Tag beschäftigt sind und das alles ein bisschen schnelllebiger ist und der Alltag halt ganz anders aussieht. Aber im Lager ist das immer schön, dass man sich mit so kreativen Aufgaben dann auch stundenlang beschäftigen kann und es dann plötzlich das Wichtigste auf der Welt ist, welche Perle man nimmt, um ein Armband zu basteln. Das finde ich immer total cool.
Am Anfang von der Soundaufnahme dachte ich, wow, Entschleunigung, nicht schlecht. Auf dem Lager habe ich jetzt noch nicht so häufig kennengelernt, aber jetzt weiß ich, was sie meint. Ich glaube, sie meint so ankommen, komplett angekommen sein und in was eintauchen. Ne?
Mhm.
Ja, das ist eine schöne Sache auf einem Lager.
Ich habe direkt bei den Armbändern dran gedacht. Wir hatten mal ein Sommerlager zum Motto H2O, plötzlich Meerjungfrau. Und da haben wir uns alle gemeinsam Freundschaftsarmbänder geknüpft. Und auch da waren alle total Feuer und Flamme für diese Armbänder. Und nachher war das so richtig unser Erkennungszeichen, dass wir alle unser Freundschaftsarmband, das wir da auf dem Lager selbst geknüpft haben, getragen haben. Das hat sich auch richtig zu so einem nicen Drive entwickelt.
Ich glaube, Armbänder sind auch wirklich so ein Lagerprogrammpunkt, den man auf jedem Lager wirklich einbauen kann. Bei mir ist das klassischerweise immer in dem Workshop-Slot gewesen. Mhm. Und ich fand es immer besonders cool. Bei uns war das häufig kombiniert mit dem Punkt Pimp My Kluft, Also nochmal die Kluft aufzuhübschen und die Zeit zu nutzen, wenn man eh schon da mit den Fingern die kleinsten frickeligen Sachen macht und Perlen auffädelt, dann auch direkt die Nadel in die Hand zu nehmen und die Aufnäher noch aufzunähen, die noch fehlen oder ein kleines Blümchen auf die Kluft zu sticken oder den Namen hier oder da oder was auch immer mit dieser Kluft zu tun. Ich erinnere mich, einmal hatten wir ein altes Bügeleisen dabei, was mit Kohle betrieben werden konnte. Das war schon auch ein Highlight, muss ich sagen.
Haben wir damals Wachstücher gemacht. Jetzt hat man auch spätestens gemerkt, dass Matti und ich vielleicht aus dem gleichen Stamm kommen. Liegt ja auch nahe, wir kommen ja aus dem gleichen Ort. Aber ganz früher erinnere ich mich daran, dass wir T-Shirts bemalt haben mit so T-Shirt-Malfarbe, mit so richtig viel zu großen Pinseln. Und das ist sau witzig, weil ich habe auf jeden Fall eins von diesen alten T-Shirts noch zu Hause rumliegen. Ich glaube vom Sommerlager 2001. Das war das erste Sommerlager, das wir als Stamm gemacht haben. Und man kann es kaum lesen, weil Klein Anker war vielleicht 7 Jahre alt. Es ist also ultra hässlich, dieses T-Shirt, aber ich habe es immer noch, weil ich es einfach so richtig hart feiere, dass es das halt gibt.
Davon habe ich, würde ich sagen, richtig viele gebartigte T-Shirts in meinem Schrank, weil ich glaube, wir hatten mal so eine Phase, wo wir wirklich mehrere Jahre hintereinander immer auf dem Sommerlager gebartigt haben. Und irgendwie ist so ein T-Shirt, das dann auf so einem Sommerlager entstanden ist, ja auch irgendwie zu schade zum Wegwerfen. Auf der anderen Seite trage ich das jetzt im Alltag auch eher selten, muss ich sagen.
Aber es sind die klassischen Lagershirts, die man da nochmal auspackt.
Wir haben auch mal mit der Rover-Innenrunde gebartigt und es sollten richtig tolle Rover-rote T-Shirts werden. Und im Endeffekt sind alle nachher pink gewesen. Ich habe das T-Shirt trotzdem sehr regelmäßig getragen. Im Gegensatz zu meinen Mit-Rover-Innen. Wobei, ein paar hatten es auch noch häufiger an. Aber an das erinnere ich mich auch noch sehr gut, muss ich sagen.
Ich habe auch mal versucht, mit Naturfarben zu batiken, also mit so Brennnessel oder so Beeren und so. Das hat auch gar nicht funktioniert. Die Socken sahen danach aus, als hätten wir die irgendwie einmal durch Kotze gezogen. Aber
ich muss aber auch sagen, bei uns hat sich diese Batik-Kultur auch weiterentwickelt. Irgendwie am Anfang hatten wir, glaube ich, nur so 2, 3 Farben und alle so einen riesen Bottich. Und ich erinnere mich auch an Lager, wo wir dann nachher mal ganz viele unterschiedliche Farben hatten und man dann wirklich auch bunte Dinge damit kreieren konnte und nicht nur so ein Blau-Pink oder Matsch-Blau-Pink.
Krass.
Stark.
Not bad.
Das ist richtig
gut. Bist du uns voraus, Sina, glaube ich.
Ja, die Qualität ist gestiegen.
Ja.
Kannst du den nächsten Workshop für uns anbieten?
Wir haben ja auch gehört, was die für ein Motto haben. Und ich muss sagen, finde ich gar nicht so schlecht. Wikinger finde ich total cool, weil das natürlich so ein bisschen auf der Suche nach Historie ist und so. Und ist natürlich trotzdem top aktuell, jetzt gerade mit der WM, ne? Sie werden jetzt besser in Norwegen, muss man auch sagen, als in Dänemark. Aber so ein bisschen Rudern zusammen machen sie bestimmt auch auf dem Lager.
Ich will es hoffen. Ich finde Mottos vor allem immer cool, wo jede Person direkt was mit anfangen kann, wo man keine große Lore oder Story dahinter kennen muss. Da ist Wikinger ist richtig gut geeignet. Ich erinnere mich an Lager, die waren bei uns zum Thema Zirkus, zum Thema Eiswelten oder sonst was. Das sind immer Lagermotti, wo ich finde, das ist toll. Und da kommen mir persönlich auch direkt immer viel mehr Ideen, irgendwas draus zu spinnen.
Und ich finde so Lager, die ein Motto haben, bleiben immer viel besser in Erinnerung als Lager, die kein Motto haben. Weil man dann direkt viel mehr Dinge damit im Kopf im Nachhinein verknüpfen kann, finde ich.
Ja, ich finde auch Lager ohne Motto haben ihre Berechtigung zu 100%. Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht drüber diskutieren. Sind wir, glaube ich, auch alle einer Meinung. Aber gerade für die Kleineren finde ich das mega schön. Und man kann sich natürlich irgendwie dann nochmal schön dran langhangeln. Und ich fand, dass Nettie es auch gesagt hat, man taucht dann halt schon irgendwie nochmal so vollkommen ein. Und irgendwie kann man sich als Leiterin dann irgendwie auch nochmal besser drauf vorbereiten und macht tolle Sachen und bastelt Kostüme und so weiter und so weiter. Ja, das finde ich auch cool. Wir haben früher in Kostümen manchmal auch die Kinder und Jugendlichen geweckt, morgens mit so Musik und dann haben wir schon eine kleine Party gemacht, so morgens. Mochten manche Menschen auch nicht, aber war immer eigentlich ein Highlight, fand ich, für mich.
Ja, Highlight ist vor allem, wenn das Motto dann auch noch gut umgesetzt ist und dann richtig ankommt.
Und das kann man ja häufig auch voll gut machen und du kannst ja auch ganz häufig mit Basic spielen, die richtig cool ummünzen auf dann ein bestimmtes Motto, ne?
Definitiv. Also,
ja, genau. Oder zum Beispiel jetzt nochmal zurück zum Armband knüpfen. Da kannst du ja auch dann in Wikinger-Kontext machen. Das sind jetzt die Erkennungszeichen von den Wikingern.
Entweder das oder ich habe direkt an Wikinger-Helme gedacht, die man sich basteln kann. Und dann, wenn man den Helm umdreht, vielleicht auch bei so einem Bergfest, wenn da das Essen nochmal besonders ist, dann daraus auch den Kartoffelpüree essen oder was auch immer. Ich hätte viele Ideen, wie man das Motto ausgestalten kann, aber ich bin mir sicher, dass Netti und Martin und sich die ganze Leitungsrunde da auch noch mehr Ideen gemacht hat, als mir jetzt gerade spontan einfallen könnten.
Ja, genau.
Ich wäre richtig gespannt, im Nachhinein nochmal von den beiden zu erfahren, ob die auch einen Lagersong hatten. Dazu haben wir jetzt gerade leider nichts gesagt. Mm. Ich finde, ein Lagersong ist auch immer was, was richtig gut dafür sorgt, dass das Lager in Erinnerung bleibt. Vor allem, wenn man dann, bei uns gab es immer so die Sache, dass wir so ein Lagervideo dran gedreht haben und dann musste zum Lagersong natürlich getanzt werden. Ganz viel, immer wieder, an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Das hat bei mir auf jeden Fall auch für sehr viel Freude immer gesorgt.
Ja, das stimmt. Das schweißt auch nochmal so zusammen, ne? Und macht irgendwie nochmal so es rund. Und es geht ja schon auch darum, am Ende eine Wohlfühlatmosphäre auf dem Platz zu schaffen. Und wenn die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, auf so einem Platz so anzukommen und sich willkommen zu fühlen und sich als Gemeinschaft zu fühlen, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich. Wir haben auch noch Fragen gehabt zum Lagerplatz. Wir wollten nämlich wissen, was das Beste und was das Nervigste am Lagerplatz von Netti und Martin ist.
Das Schönste an unserem Lagerplatz jetzt ist, dass er so viele Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen bietet. Also er hat ist ein großer Spielplatz und einen Wald, wo die drin spielen können. Und aber auch so ein Weiher, wo man dann mit den Kindern und Jugendlichen hinlaufen kann, um auch mal ein paar ruhige Momente zu haben, trotz der 170 Leute, die man dann so auf dem Lagerplatz ist. Also das ist wirklich ein Segen. Und aber auch leider dann der Fluch von dem Lagerplatz. Man läuft halt unheimlich viel. Das ist natürlich dann auch zu den Klos oder zu den Zelten, wenn man mal vorbeischauen möchte beim Truppplatz. Man macht da so einige Meter am Tag.
Ja, das ist nervig, ne, wenn man weit laufen muss. Das kenne ich auch. Ey.
Und ich finde, auf dem Lager läuft man ja eh immer so viel.
Ja, da kriegt man auf jeden Fall seine Schritte wenigstens. Sein Tagesziel, schön 10.000 Schritte.
Das ist richtig. Die erreicht man mit Leichtigkeit.
Das ist das einzige Mal im Jahr, dass das funktioniert. Was sind denn für euch so Sachen, die irgendwie nervig sind oder praktisch oder cool, besonders cool an einem Lagerplatz?
Wir waren vorletztes Jahr in Eagles in der Nähe von Innsbruck auf dem Zeltplatz. Da ist so die Bockbahn außenrum. Eigentlich ein mega cooler Platz, aber es war gerade genau eine Baustelle da. Und dann fingen die Bauarbeiten morgens mit dem Kran und dem Betonmischer und allen möglichen Baumaschinen um 7 Uhr an. Das war wirklich ein bisschen nervig, weil das direkt an unserem Zeltplatz war. Und ich würde sagen, so Lärm von außerhalb ist schon wirklich ein Killer für so ein Platzfeeling.
Ist auch witzig, dass du genau diesen Lagerplatz ansprichst, weil ich habe mir vorher natürlich überlegt, was sag ich jetzt? Und das größte Highlight, das ich jemals hatte, war auf diesem Platz, weil wir hatten eine Außendusche. Genau, wir haben da so einen Sichtschutz vorgebaut und so weiter und so weiter. Und dann gab es aber ein paar verrückte LeiterInnen bei uns, die haben eventuell dafür gesorgt, dass so ein Busch verschwunden ist, der da stand. Und dann hatte man eine richtig geile Panoramadusche draußen. Das war richtig, richtig cool. Also da konnte man richtig schön Panorama duschen. Das war der Hammer. Natürlich trotzdem mit Präventionsmaßnahmen. Also da ist nichts Blödes gewesen.
Für mich ist ein Lagerplatz immer richtig gut, der irgendwie Zugang zum Wasser hat, wo man ein bisschen planschen kann. Oder zumindest Wasser in Fußnähe, also dass man da irgendwie schon mal am besten täglich hinspazieren kann. Ich finde, zumindest mal die Füße reinhalten, wenn es jetzt irgendwie nichts ist, was zum Schwimmen jetzt geeignet wäre, ist schon was richtig viel hermacht.
Ja, würde ich dir recht geben, vor allen Dingen bei den Temperaturen jetzt, ne? Dann ist halt natürlich mega cool, wenn du dich zwischendurch mal abkühlen kannst. Ja. Andererseits halt auch immer so ein bisschen so risky, gerade wenn man so Kinder hat, die so ab 5 Uhr wach sind und dann vielleicht Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen sollten, dann ist halt schon wieder irgendwie Wasser am Platz so, geht so gut.
Ist vielleicht am besten dann in fußläufiger Entfernung und nicht direkt am Platz.
Ja, das ist richtig.
Direkt am Platz hat auch den Nachteil natürlich, dass Mücken sich darum treiben, die egal zu welcher Uhrzeit Sachen machen, die sie besser nicht machen sollten. Ja. Also Stechen nämlich zum Beispiel ist ultra nervig. Ein Lagerplatz mit vielen Mücken, no go.
Da würde ich auch zustimmen. Und was meint ihr so? Lieber ein Lagerplatz, wo andere Menschen oder andere Stämme mit euch zusammen sind oder wo ihr den Platz für euch alleine habt?
Sehr gute Frage.
Beides gut. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich glaube, so eine Einzelparzelle, aber auf einem großen Platz, das ist perfekt. Also, dass man halt die Möglichkeit hat, so für sich zu sein und was für sich zu machen, aber dass man auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen oder vielleicht bei den Open Pots oder sowas zu organisieren, das ist natürlich auch cool, ne? Sich dann gegenseitig kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, das ist schon mega. Und nochmal zu merken, dass es mehr PfadfinderInnen gibt als den eigenen Stamm.
Das stimmt. Das ist vor allem immer für die Kinder, also die Wös und Juffis oder wenn Biber mit dabei sind. Ich glaube, für die ist das nochmal ein besonderes Erlebnis, auf so einem Lager dann so viel mehr Menschen nochmal zu treffen.
Ja, und vielleicht macht das aber auch noch einen Unterschied, ob man mit 30 Leuten auf dem Stammeslager, also auf dem Trupplager ist oder eben mit 180, wo sowieso schon auch im eigenen Stamm und bei dem eigenen Lager super viele Menschen da sind.
Ja. Was ich finde, ist noch, was wirklich anstrengend ist auf dem Lagerplatz, wenn der Platz so krass matschig ist oder so Lehm, wo das Wasser halt nicht abläuft, also wo das Wasser halt anfängt zu stehen. Mhm. Das finde ich super anstrengend, weil man dann halt jedes Mal bei einem Regenguss sich Sorgen machen muss, dass die Wös oder Juffis absaufen. Und genau, ich habe mich ja auch schon als Planenmensch geoutet. In einer der letzten Folgen habe ich ja schon gesagt, dass ich gerne mit Bodenplane schlafe. Also ich habe dann da auch immer Nerven, so dass dann irgendwie alles untergeht. So, das heißt, ja, das ist für mich eigentlich schon auch ein No-Go. Eine gute, saugfähige Wiese hingegen, top.
Und ich finde, wenn man Heringe genau gut einhauen kann, das ist auch richtig wertvoll.
Mhm, ist ja richtig. Und gut wieder ziehen kann auch. Boah, wenn die so fest betoniert sind, ist auch der Killer. Ja, dann finde ich eigentlich Lagerplätze noch schön, wo man so Sachen entdecken kann. Wir hatten zum Beispiel mal Zischfauch auf einem Lagerplatz. Zischfauch war so ein kleines Tier, das im Baum saß und es war wahrscheinlich ein Siebenschläfer, war unsere Analyse. Aber das ist natürlich cool, ne? Wenn man sich dann so gemeinsam auf die Suche machen kann und wenn es relativ naturnah ist, das finde ich persönlich schon richtig cool.
Zischfauch war auf jeden Fall sehr prägend, auch für mich. Ich habe mein WLAN-Netzwerk hier zu Hause nach Zischfauch benannt, um nochmal eine weitere persönliche Sache hier zu teilen.
Stark.
Ich finde auch immer noch relevant, wenn es drumherum so Platz vor allem gibt und es nicht so eng beieinander ist und man irgendwie auch ein bisschen Platz hat, um Spiele mit Laufen drumherum zu spielen oder auch einfach ein bisschen durch die Gegend zu streifen, ohne dass man dann direkt schon auf dem nächsten Nachbarplatz hängt. Deswegen, wenn so Platz auf dem Zeltplatz ist, finde ich es auch schon mal auf jeden Fall einen Pluspunkt.
Guck mal, Sina, du hast mir wieder eine perfekte Überleitung gegeben, nämlich das Herumstreifen, was klassischerweise ja auch zu Lagern gehört, ist dann nochmal auf eine Hike zu gehen. Und da hat uns interessiert, habt ihr eigentlich eine Hike geplant? Und falls ja, was wird da euer Highlight?
Ein fester Bestandteil von unserem Lagerprogramm ist eigentlich immer so die Drei-Tages-Tour. Und auf der befinden wir uns gerade auch. Und da gehen wir mit den einzelnen Trupps raus. Und dann hat man nochmal eine sehr schöne Gelegenheit, wirklich mit einer kleinen Gruppe sehr viel zu erleben und nochmal die Kinder und Jugendlichen dann nochmal ganz anders zu erleben, wie die in der Gruppe agieren. Und man kann einfach andere Dinge erleben. Also mit so großen Mengen an Leuten ist es dann manchmal schwierig. Da kann man dann schon mal Großgruppenspiele spielen, aber diese kleinen Hikes und Drei-Tagestouren bieten dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und im Moment sind wir da in Sonderburg und laufen da jetzt gerade einen Küstenwanderweg entlang. Das ist wirklich ein absolutes Highlight.
Also Martin sogar von der Hike uns hier die Sprachnachricht geschickt. Wunderbar. Ja, Hike finde ich schon auch immer so ein Thema. So, kann cool sein, kann scheiße sein. Je nachdem, wie man das gestaltet, ne?
Und ich finde, das Besondere an so einer Hike ist ja vor allem eigentlich immer, dass das ist, was man definitiv nicht irgendwie mit den Eltern zusammen zu Hause erleben kann, sondern das ist was, was du wirklich nur im Pfadfinderlager erleben kannst. Und ich finde, deswegen ist schon nochmal so ein ganz besonderer Reiz, auf Hike zu gehen.
Mhm, ja, es stimmt. Ich glaube halt, eine Hike ist trotzdem prädestiniert dafür, dass man viele Dinge vorher überlegen muss und abklären muss. Also ich habe auch schon echt von vielen Hikes mitbekommen, wo die Kinder sich dann so verlaufen haben, dass die LeiterInnen sie nicht mehr wiedergefunden haben, weil, weiß ich nicht, die dann als RoverInnen losgeschickt wurden und dann aber die Karte aus Versehen falsch rumgehalten haben und dann gab's gar keine Verständigung mehr irgendwie so. Oder wo dann Kinder auch es oder wo es Kindern schlecht ging, weil sie dann irgendwie Blasen bekommen haben oder der Rucksack krass gedrückt hat, weil das eben dann Dinge sind, auf die sie meist nicht so richtig vorbereitet sind. Und deswegen ist dann, glaube ich, nochmal extra wichtig, dass man als Leiterin eben besonders gut vorbereitet ist. So, und das alles vielleicht auch mit auf dem Schirm hat.
Voll, ja. Eigentlich braucht man einen Backup-Plan für einen Backup-Plan.
Und Rucksäcke am Anfang zusammenpacken und dann gemeinsam einstellen, das ist wirklich so wichtig und relevant am Anfang von der Hike. Und was ich beim letzten Mal gelernt habe, nochmal wirklich kontrollieren, haben die Kinder wirklich die Menge an Wasser dabei, die wir vorher als Leitende ihnen gesagt haben, weil die Varianz von 1,5 Litern ist in Kinderaugen scheinbar sehr unterschiedlich.
Ja, und dann, glaube ich, muss man auch viel in der Leiterinnenrunde diskutieren. Schicken wir die Kinder alleine los oder geht immer jemand mit? So, ne? Das ist dann auch irgendwie immer eine Frage von Erlebnis versus Aufsichtspflicht. So, das muss schon auch gut irgendwie bearbeitet und ausgecheckt sein, finde ich.
Ja. Ja, definitiv.
Aber ich habe schon auch viele coole Sachen erlebt auf einer Hike, muss man auch sagen. Und viele Dinge, die ich auch nie vergessen werde, sowohl positive als auch negative. Manchmal sind ja die negativen Stories dann auch die, die es am Ende irgendwie in alle Geschichtsbücher schaffen und die, wo man sich dann am Ende irgendwie drüber kaputt lacht.
Ja. Und also im Endeffekt ist ja also, selbst wenn alles schief geht, irgendwie geht's ja doch am Ende wieder irgendwie, also so. Mhm.
Wenn wir uns gut zurückerinnern, dann ist zumindest noch aus der schlechten Situation was Gutes geworden, ne?
Ja, meist. Wir haben einmal unseren Flug verpasst auf einer Hike.
Hoppala.
Weil wir den falschen Weg dann eingeschlagen haben. Und dann haben wir unseren Flug verpasst. Das war nicht so witzig. Das war tatsächlich dann auch jetzt nicht so leicht wieder auszubaden, muss man sagen.
Für mich ist die Essensplanung für so einen Hike immer sehr interessant und auch tatsächlich von hoher Relevanz. Ich muss gestehen, ich bin ein Mensch, der wird nicht gerne, aber leider doch relativ schnell hangry, wenn ich nicht genug zu essen habe. Das muss ich gestehen an dieser Stelle. Und wenn es irgendwie über Tage hinweg dann doch nur 2 Scheiben Toast oder Knäckebrot zum Frühstück gibt, weil es einfach nicht so kalkuliert ist und dann der Supermarkt, der eigentlich geplant war, auch wenn es gut geplant war, dann zu hat oder aus irgendeinem Grund auf einer Karte falsch eingezeichnet ist und es nicht mehr aktuell ist, dann kann man so gut planen, wie man will und trotzdem läuft man in den Hungerast. So, aber kleiner Tipp an der Stelle, Notfall Schoko-Banane-Müsli-Riegel dabei haben, mega.
Ich finde aber, das ist auch was, wo man voll gut das nochmal an die Kinder abgeben kann und denen einfach die Essensplanung in ihre Hände geben kann oder zumindest mit ihnen gemeinsam dann in den Supermarkt gehen kann und nicht sozusagen wir essen heute dies und das, sondern gerade auf der Hike finde ich es voll gut, das nochmal mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu überlegen, was sie denn auf die Hike mitnehmen wollen mit allen Vor- und Nachteilen und das dann eben gemeinsam einzukaufen.
Ja, das ist auch der erste Punkt, wo Kinder auch mal überlegen, wie viel wiegen denn so Nudeln im Vergleich zu Kartoffeln, wenn ich die jetzt mitnehmen muss.
Ist auch eine Lebenserfahrung, ja, die man dann mitnehmen kann.
Und wie viel Wasser brauche ich zum Zubereiten? Auch relevant auf so einer Hike.
Und generell muss man ja auch sagen, sind Kinder und Jugendliche viel, viel mehr in der Lage, als wir meistens einschätzen. Und da sind wir natürlich beim Thema Mitbestimmung. Was können Kinder und Jugendliche denn eigentlich mitbestimmen? Und auch das haben wir den Stamm gefragt. Und wir haben gefragt, naja, wann habt ihr das letzte Mal gemerkt, okay, hier können wirklich alle ihre Idee einbringen?
Mitbestimmung ist ein Punkt, der bei uns im Stamm grundsätzlich immer einen größeren Stellenwert bekommt. Auch im Zuge dessen, dass wir einfach versuchen, das Miteinander mehr zu fördern, eben die Gemeinschaft zu fördern und die Kinder und Jugendlichen auf Augenhöhe mit einzubeziehen. Das ist jetzt nicht nur im Lager so, sondern wir machen uns immer mehr Gedanken darüber, wo sind irgendwelche Strukturen, wo wir vielleicht als Leitende immer den Ton angeben und wie können wir das ändern. Zum Beispiel dadurch, dass sie bei Touren entscheiden können, welcher Weg wird genommen, was wollen wir machen oder da einfach ein bisschen mehr locker lassen, freie Hand lassen, auch beim Programm die Kinder das entscheiden zu lassen. Also es ist im Lager jetzt nichts, wo ich sagen würde, da ist jetzt eine Sache, die Mitbestimmung bei uns ermöglicht, sondern es ist eher insgesamt ein Umdenken seit einigen Jahren, was auch immer weitergeht und immer weiter reflektiert wird und dadurch immer mehr im Stamm ankommt. Und das, finde ich, ist echt schön zu erleben, dass sich diese Hierarchie, die ich früher noch wahrgenommen habe, dass es eben die Leitenden gab und die Kinder gab, dass sich das immer mehr auflöst und wir eher einfach eine große Gruppe an Menschen sind, die alle Bock haben, hier zu sein. Und das ist echt toll, dass wir so weit gekommen sind. Und da werden wir sicher noch weiter gucken, dass wir das verbessern können.
Ja, schon richtig cool, ne? Dass sie auf jeden Fall die Haltung haben. Mit der Haltung fängt mit Bestimmung ja tatsächlich an. Also wenn man die Haltung hat und dann regelmäßig reflektiert, was machen wir eigentlich schon gut, dann ist das schon richtig cool. Aber wir haben natürlich die ExpertInnen, was Mitbestimmung angeht, hier sitzen heute. Und deswegen würde mich schon auch interessieren, was ihr denn so für Ideen habt, was man für Methoden auch einsetzen kann fürs Thema Mitbestimmung auf Lager.
Also ich finde, das Vorreitebeispiel für Mitbestimmung auf dem Lager ist auf jeden Fall der Lagerrat, weil der so vielseitig einsetzbar sein kann. Egal ob auf dem Stufenlager oder auf dem großen Stammeslager mit 180 Leuten, wenn wir es schaffen, irgendwie alle Gruppen durch Delegierte abzubilden und dann diesen Lagerrat regelmäßig stattfinden zu lassen und Kinder und Jugendliche da wirklich ihre Ideen einbringen können, dann ist das halt die Möglichkeit, wie so ein Lager zu ihrem Lager werden kann und wie sie auch vor Ort nochmal selbst die Möglichkeit bekommen, das zu gestalten. Ich erinnere mich da zum Beispiel vor allem daran, wie sich unsere Juffis im letzten Jahr dafür eingesetzt haben, dass es regelmäßig zum Beispiel Nachtisch gab oder dass wir die Aufstehzeit morgens angepasst haben. Und am Ende waren das alles irgendwie Sachen, wo wir in der Leiterinnenrunde niemals über gesprochen hätten. Und dadurch, dass wir jetzt einen Lagerrat hatten, hat sich das irgendwie für alle zum Guten gewandelt. Deswegen voll wertvoll, irgendwie den Raum zu geben und dann auch Dinge anzupassen.
Das ist richtig, richtig cool. Es gibt auch die Möglichkeit, schon vor dem Lager Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Und das genau nicht nur auf Stammesebene, also was heißt nur auf Stammesebene? Also nicht nur auf Stammesebene, sondern genau auch auf größeren Lagern. Und da bin ich richtig begeistert von dem, was aktuell im Diözesanverband Aachen passiert. Und zwar planen wir im Moment ein Diözesanlager für knapp 2000 Leute nächstes Jahr über Pfingsten. Und in diesem Planungsteam, da sind auch richtig viele Jugendliche mit drin, die gesagt haben, ich habe Lust, dieses Lager mitzuplanen. Und die sind wie die Leitenden aus dem Diözesanverband auch einfach Teil von dem Planungsteam und entscheiden von Anfang an mit über, was soll überhaupt wann passieren und was soll wie wann wo angeboten werden. Das finde ich richtig, richtig stark. Auch wenn es natürlich deutlich abstrakter ist und genau von dem, was für alle Kinder und Jugendlichen im Stamm möglich ist, doch noch ein bisschen weit weg ist.
Und natürlich kann man aber auch, so wie Nettie sagt, gucken, dass man das so irgendwie in den Lageralltag einfließen lässt. Ne? Gerade wenn man mit kleineren Gruppen unterwegs ist. Ich weiß nicht, bei uns war anders offensichtlich als bei Nettie und Martin so, dass wir auch immer im Wechsel ein Jahr Stammeslager, ein Jahr Trupplager hatten. Und gerade wenn man mit dem Trupp weg ist, dann kann man aus so einem Vertretungslagerrat auch nochmal gucken, ob man irgendwie einen Lagerrat mit allen macht. Ne? Und sich morgens irgendwie mal zusammensetzt und guckt, hey, worauf habt ihr heute Bock? Und dann darf man die Moderation auch mal an die Kinder und Jugendlichen abgeben. Das funktioniert auch viel besser, als man denkt. Und da wachsen die unheimlich dran, wenn sie irgendwie selber so eine Runde moderieren und dann entscheiden dürfen, wer jetzt dran ist und so. Und das ist echt cool und macht das Ganze sehr viel lebendiger.
Dann muss man wohl auch damit leben, dass es im Zweifelsfall Programmpunkte gibt, die man selber anders geplant hätte. Die Erfahrung habe ich auch einmal machen dürfen auf einem Lager am Bodensee, wo dann ganz, ganz viel Chillen angesagt war und weniger Wandern. Vollkommen fein. Das Lager war perfekt, so wie es war, muss ich wirklich sagen. Aber ganz anders als
10.000 Schritte gekommen, wa?
Nee, tatsächlich nicht an jedem Tag auf diesem Lager. Die Jugendlichen tatsächlich schon, weil die dann doch eigentlich auch jeden Tag nämlich zum Supermarkt gepilgert sind, ihre 3 Kilometer hin und wieder zurück. Da habe ich mich dann rausgezogen. Genau. Aber auch das ist, finde ich, eine total wertvolle Erfahrung, nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Leitenden, sich auf sowas mal einzulassen.
Voll. Und also es heißt ja auch nicht, dass wenn es ein Lagerrat gibt, dass dann der Lagerrat alles entscheiden kann und dass Leitende da überhaupt keine Meinung mehr haben oder keine Perspektive, weil auch LeiterInnen können ja eine Stimme im Lagerrat haben und sich da einbringen und ihre LeiterInnenrunde vertreten. Und ich glaube, es ist auch vor allem super wichtig, am Anfang einmal zu kommunizieren, was so Dinge sind, die der Lagerrat entscheiden kann und was aber auch Dinge sind, die aus rechtlichen Sicherheitsfragen, wie auch immer, nur noch in der Leiterinnenrunde bleiben und die halt auch im Lagerrat nicht behandelt werden können.
Ich finde aber nochmal einen Punkt wirklich wichtig und das ist, also natürlich kann man sagen, ey, und bei dem Punkt können die Kinder und Jugendlichen jetzt mit entscheiden, aber Sina, du hast vorhin gesagt, es kommen nochmal Themen auf, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte und deswegen ist es doch manchmal auch hilfreich, die Kinder und Jugendlichen zu fragen, worauf sie Bock hätten, was mitzuentscheiden und die kommen schon auf Ideen und die haben schon Ideen und die weil die auf den Lagern häufig so angekommen sind, haben die auch Veränderungspotenziale und Ideen. Und deswegen ist doch cool, sie einfach direkt zu fragen.
Ja. Toll, ich meinte auch eher nur, dass sie dann im Zweifel nicht Entscheidungen treffen können, sondern dass es in der Situation, wenn sowas eingebracht wird, dann klar, transparent entschieden wird, das ist eine Sache, die wir hier nicht entscheiden können. Ja, sonst finde ich auch volle Offenheit.
Ja. So, wir sind mit den Fragen vom Stamm durch. Zum Abschluss würde ich euch gerne noch eine Frage aus eurem Nähkästchen stellen. So, und das ist, was ist denn die beste Lagergeschichte, die euch einfällt? Woran erinnert ihr euch aus eurer Kinder- und Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenenzeit zurück, wo ihr sagt, boah, das war der Obermega-Hammer, da hatte ich einfach nur Spaß dran, das war richtig cool.
Ich erinnere mich an ein Sommerlager. Es war 2011 in Schillig an der deutschen Wattenmeer-Nordsee. Und genau, das ganze Lager war von vorne bis hinten einfach nur lustig. Und mein Highlight auf diesem Lager war aber tatsächlich eine riesengroße Wattschlacht. Ja, als wir dann von oben bis unten mit Watt bedeckt über den gesamten Zeltplatz zurückkamen, waren die Blicke der Leitenden auch gut, muss ich sagen.
Ich würde sagen, mein Highlight-Sommerlager als Kind war auf jeden Fall in Slowenien. Nicht das gleiche, wo ihr auch wart, aber wir waren auch mal auf diesem Platz in Slowenien. Und ich war da Fadi und wir haben eine Hike gemacht auf den Vogel, den bekannten Hohen Berg da. Und es ist auch da in der Vorbereitung nicht alles ideal gelaufen. Wir hatten auch wirklich ein bisschen Pech zwischendurch mit dem Wetter. Aber als wir dann als Fadi-Trupp oben auf dem Berg angekommen sind und über dieses ganze Panorama und über den See gucken konnten, das war schon wirklich ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl. Und ja, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück.
Mich ein Highlight ist immer noch das Lager in Igels gewesen. Das hat auch den Grund, dass das irgendwie mein erstes Lager als Leiterin war und ich hatte schon super lange darauf gewartet, mal leiten zu können. Und wir hatten dann relativ viel Zeit. Ich hatte kurz vorher Abi gemacht und dann hatte ich irgendwie den ganzen Frühsommer noch Zeit, dieses Lager mit zu planen. Und wir hatten ein neues Spiel entwickelt, das heißt oder hieß Such den Leiter. Und wir sind dann, wir haben uns so verkleidet quasi, unterschiedliche Verkleidungen. Zum Beispiel hat sich jemand in einen Café mit einer Zeitschrift gesetzt und weiß ich nicht. Es war klar, dass ich da zu dem Zeitpunkt dann in mein Sportstudium eingestiegen bin und deswegen war ich die Joggerin und ich bin einfach die ganze Zeit durch die Stadt gejoggt. Und es hat so saumäßig viel Spaß gemacht mit den Gruppen. Weil das halt einfach super cool zu sehen war, wie die Kinder richtig Fetz daran hatten, durch die Stadt zu rennen und LeiterInnen zu suchen und sich von denen Unterschriften zu sammeln. Das war richtig, richtig cool. Und ein paar sind tatsächlich gar nicht so richtig entdeckt worden. Wir hatten noch einen Arzt, der durch die Gegend gelaufen ist. Wir hatten jemanden, der so einen Bauarbeiter nachgeahmt hat. Eine Nonne ist durch die Gegend gelaufen. Das hat richtig Bock gemacht. Schön. Ich glaube, wir drei könnten noch richtig, richtig lange über Sommerlagererfahrungen sprechen. Aber wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Rubrik, nämlich dem letzten Funken.
Letzter Funke.
Und da würde mich voll interessieren, was steht denn bei euch jetzt im Sommer noch an? Gerade passend zum Thema, was steht vielleicht für ein Sommerlager noch bei euch an? Oder was für ein Lager steht bei euch noch an? Was habt ihr so vor?
Ich bin leider dieses Jahr nicht mit am Stammes-Sommerlager. Das findet nämlich gerade in Ratzeburg statt. Aber dafür fahre ich noch übernächste Woche zu Kunterblau. Das ist ja das Bundes-Jofi-Lager. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf, wenn ich da auch als Helferin und sozusagen Arbeitskreismitglied im Prinzip hinfahre. Und gar nicht so mit meinen eigenen Kindern. Aber trotzdem, glaube ich, wird es ein richtig cooles Lager. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, es wird nicht so wie angekündigt so super heiß, wie es gerade in der Prognose ist.
Ich bin auch dieses Jahr das erste Mal nicht mehr mit auf Stammes-Sommerlager, weil ich letztes Jahr leider aufhören musste mit Leiten aus Zeitgründen. Und habe mir für dieses Jahr aber überlegt, ein ganz neues Konzept auszuprobieren, und zwar ein PfadfinderInnen-LeiterInnen-Schnupperlager. Das findet Stammes- und Diözesan übergreifend statt. Da sind Leute dabei aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die schon sehr lange PfadfinderInnen sind und auch Leute, die es noch nicht sind und die aber total Lust haben, das mal auszuprobieren. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das ist ein kurzes Lager, 4 Tage, aber es wird, glaube ich, ein guter Einblick in das, was Pfadfinden so eigentlich heißt.
Ja, und ich freue mich auch auf Kunterblau. Sina hat es gerade schon erwähnt. Und ganz besonders bei Kunterblau, da freue ich mich darauf, dass wir ein riesen Mitbestimmungstool anwenden, nämlich den Stufengipfel auf Bundesebene das erste Mal. Und dass wir da gemeinsam mit den Jungpfadfindern entscheiden, ob sie in Zukunft JungpfadfinderInnen oder Juffis oder ich habe jetzt auch schon den Vorschlag Schabracken gehört, finde ich so ein bisschen crazy. Also wie die dann am Ende heißen. Und das finde ich richtig cool, dass sie das selber entscheiden können. Das wird sicherlich auf jeden Fall noch ein Sommerhighlight. Genau, und wir sind ganz gespannt oder hoffen, dass ihr ganz, ganz tolle Sommerlager habt, eine ganz, ganz tolle Sommerzeit. Das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr weiter reinhört in die Folgen. Nächstes Mal haben wir eine Überraschungsfolge für euch. Da verraten wir jetzt das Thema und die Gäste noch nicht. Es ist schon geplant, aber wir verraten noch nicht, was folgt. Und wenn ihr daran Interesse habt, nächstes Mal eine Überraschungsfolge zu hören, dann folgt uns doch und teilt, wenn ihr Menschen kennt, die Sommerlager-Feeling noch ein bisschen brauchen, weil sie vielleicht dieses Jahr gar nicht auf Sommerlager unterwegs sind, doch gerne diese Folge. Und dann hören wir uns in 3 Wochen wieder. Ganz herzlichen Dank, liebe Sina und lieber Matti. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Netti und Martin und euch auch noch ein schönes Sommerlager in Dänemark.